SRF 1.
Nach dem Bundesstrafgericht Bellinzona geht der Prozess gegen den Dieter Behring weiter. Tausende von Kleinsparern sollen um ihr Geld geprellt haben und selber in Saus und Braus gelebt haben. Im Konsumentenmagazin Espresso bei Roland Wermelinger redet jetzt ein Mann, der sein ganzes Geld verloren hat.
Ja, und dann denkt man daran, dass er ja einer von etwa 2000 ist, die das Gleiche erlebt haben. Wir fragen dann auch noch, was kann man denn machen, dass man einem Finanzjongleur nicht auf den Leim kreucht. Und für all die Fußball-Public-Viewing-Besucher, die sich jetzt entweder vorbeizen und auf Plätze zusammenrotten, warum sehen die einen das Goal vom Embolo früher als die anderen? 800 Millionen Franken soll der Finanzjongleur Dieter Behring mit riskanten Geldanlagen verzockt haben. Tausende von Kleinsparern haben ihm ihren Sparbatzen anvertraut und verloren. Diese Woche geht der Prozess gegen Dieter Behring weiter. Morgen redet er selber. Bis jetzt hat er ja immer alle Vorwürfe abgestritten. Als Zeuge reden dann auch noch Opfer von dem System Behring. Die meisten der geprellten Kleinanleger wollen ja nicht öffentlich darüber reden, dass sie auf einen grossen Betrug reingefallen sind. Aber einer hat seine Geschichte Peter Fritsche erzählt. Will er so auch verhindern, dass anderen Leuten Ähnliches passiert.
Mehr als 300'000 Franken hat er verloren. Sein ganze hart verdiente Pensionskassengeld.
Dann hat die Bank schlicht und einfach gesagt, ja, das Geld ist weg. Hat uns also einen Quartalsauszug geschickt mit dem Saldo null.
Der Mann ist 77, er lebt in der Ostschweiz, ist gelernter Kaufmann. Sein Name wird er lieber nicht öffentlich erwähnt haben. Saldo null. 12 Jahre sind unterdessen vergangen, seit das passiert ist. 2004 ist das ganze Netz aus hochriskanten Anlagevehikeln von Dieter Behring und von den Beratern und Banken, die mit ihm geschäftet haben, 2004 ist die Blase geplatzt. 3 Jahre vorher, also im Jahr 2001, haben der Mann aus der Ostschweiz und seine Frau ihr Pensionskassengeld zuerst einer Versicherung übergeben. Ihre Berater hat sie dann aber können überzeugen, dass sie die 300'000 Franken im System von Dieter Behring überlässt.
Mit einem Ertrag von 12% im Jahr. Und ich bin nicht Finanzfachmann gewesen, ich war damals noch berufstätig und habe mich auf ihn verloren, weil er ist ein ausgebildeter Finanzfachmann war.
Sein Geld und das von tausenden anderen Kleinanlegern, das ist dann mal da, mal dort verschoben worden. Zuletzt irgendwo offshore, in die Karibik. Kontoauszüge, die haben eigentlich immer sehr gut ausgesehen, sagt der Rentner. Man habe darum auch nie Verdacht geschöpft. Erst als der ganze Skandal aufgeflogen sei, sei er aus allen Wolken gefallen. Verwaltet hat sein Konto am Schluss die Basler Bank Sarasin, die dort mal mit dem Behring-System verhängt war. Gegen diese Bank hat der prellte Mann zusammen mit anderen Betroffenen dann geklagt und verloren. Die Bank hätte sich in dem Fall nichts schulden kommen lassen, hat das Gericht gefunden. Der Rentner hat nicht nur den Prozess verloren, sondern auch über 60'000 Franken Anwalts- und Gerichtskosten. Der Fall an höhere Instanzen weiterziehen, das sei darum für ihn nicht mehr in Frage gekommen.
Das hätte uns, Sepp habe ich mal ausgerechnet, der Sepp-Vorgang hätte uns nochmal können um die 70'000 Franken kosten bis vor Bundesgericht. Und da haben wir nicht mehr gehabt.
Der Mann hofft jetzt, dass vielleicht bei einem Urteil gegen den Dieter Behring noch etwas von dem Geld zurückkommt, das er verloren hat. Grosse Hoffnungen hat er aber nicht.
Wenn wirklich ein Urteil gefällt wird und die Vermögenswerte verteilt werden, glaube ich einfach, dass es nicht mehr ein grosser Prozentsatz ist.
Der Verlust von diesen 300'000 Franken, der 77-jährige Rentner spürt das natürlich immer noch. Er hat darum weitergearbeitet. Dank 2 Teilzeitjobs und der AV könne er sich und seine Frau über die Runde bringen. Sein Leben nach der Pensionierung, das habe er sich aber schon etwas anders vorgestellt.
Pläne wären gewesen, dass ich eigentlich nicht mehr arbeite, verstehen Sie? Ich hätte wahrscheinlich ein normales Leben geführt, relativ, sagen wir jetzt, als Rentner, oder? Mit ein bisschen Reisen und so, das ist klar.
Auch seine Lehre gezogen habe er aus dem Fall. Wenn ihm heute ein Anlageberater so eine hohe Rendite würde versprechen, dann würde er dieser Sache sicher nicht mehr trauen.
Hätte man sollen hinterfragen, oder? Im Nachhinein ist man gescheiter, das ist klar.
Es ist leider eine Tatsache. Dubiose Finanzberater sind immer noch ganz ein Haufen unterwegs. Die FINMA, die Schweizerische Finanzmarktaufsicht, die führt eine Warnliste, wo über 500 Namen von zweifelhaften, dubiosen Firmen draufstehen. Auch bei Espresso und Kassensturz melden sich immer wieder Leute, die wie der Mann im Beitrag also ihr Geld verloren haben. Was kann man machen? Wie sich schützen? Der Peter Fritsche hat die wichtigsten Tipps zusammengetragen.
Wir haben es gerade vorher in diesem Beispiel gehört, aber zur Erinnerung gerade nochmal. Die Alarmglocken sollten sicher dann losgehen, wenn ein Anlageberater eine hohe Rendite verspricht.
Ich kann immer davon ausgehen, hohe Rendite ist gleich hohes Risiko. Von dem her ist dort grosse Vorsicht angebracht.
Warnt Vinzenz Mattis, Mediensprecher bei der FINMA. Finger weg bei höheren Renditen, das sagt auch Florian Schubiger von der unabhängigen Vermögensberatungsfirma Vermögenspartner AG.
Es ist wirklich so, dass wenn eine höhere Renditenerwartung vorhanden ist, dass dann das Risiko einfach immer viel höher ist und dann ist es halt im Normalfall eben nichts für Kleinanleger, dann ist es vielleicht etwas für einen Spekulanten und der weiss ganz genau, ich tue fünfmal investieren und viermal verliere ich das Geld und beim fünften Mal habe ich dann eben vielleicht eine sehr hohe Rendite. Aber ich glaube, so sollte man als Kleinanleger eben nicht investieren.
Aufpassen auch, wenn einem ein Geldberater unaufgefordert anruft und einem irgendwelche Anlagevehikel aufschwätzen will. Nochmal der Vinzenz Mattis von der FINMA.
Dort sollte die Warnlampe angehen, wenn irgendwie eine aggressive Verkaufsstrategie gefahren wird und man zur Unterschrift oder zum Kauf gedrängt wird, sollte man nicht sofort einsteigen. Ein Investitionsentscheid muss immer abgewogen und überlegt getroffen werden.
Sich Zeit nehmen, gut überlegen, das heisst auch, sich vorher gut informieren darüber, wie man sein Geld investieren soll und was es alles für Möglichkeiten gibt. Und dann kommt man eben vielleicht doch an den Punkt, wo man die Unterstützung von einem Berater braucht. Hat man einmal einen Namen, dann lohnt sich sicher ein kurzer Check im Internet. Eben zum Beispiel auf der Warnliste von der FINMA. Auch Konsumentenzeitschrift KTIP führt so eine Liste. Es gibt aber auch die positive Version. Die FINMA führt eine Liste mit allen Anlageberatungen, die mit einer offiziellen Bewilligung arbeiten. Florian Schubiger hat dazu einen anderen wichtigen Hinweis. Seriös sei ein Anbieter sehr wahrscheinlich dann, wenn er unabhängig arbeite und von den Firmen, wo er das Geld vom Kunden investiere, keine Provision, keine sogenannten Kickbacks überkomme.
Am besten ist es in meinen Augen, wenn man von einem Berater ein Produkt empfohlen bekommt, dann sollte man einfach fragen, fliessen Kickbacks? Und ich empfehle auch zum Fragen, wie hoch sind die, also konkret in Franken und Rappen, was kommt der Berater über, wenn er mir das Produkt verkauft? Wenn er mir die Information nicht gibt von der Höhe von der Provision, dann hat er anscheinend etwas zu verstecken und dann würde ich persönlich die Finger davon lassen.
Aber auch im guten Fall, wenn man einen scheinbar kompetenten und seriösen Berater gefunden hat, auch dann lohnt es sich, zum ab und zu in das Konto hineinschauen und kontrollieren, wie das Geld arbeitet, damit es dann später nicht doch noch eine böse Überraschung gibt.
Beitrag von Peter Fritsche. Alle Tipps nochmal zusammengefasst und Links zu den Warnlisten gibt es im Internet srf.ch/espresso. Haben Sie auch schon Erfahrungen gemacht mit dubiosen Vermögensberatern und wenn Sie von denen warnen, dann können Sie uns ein Mail schreiben, espresso@srf.ch. Sie hören Espresso, das Konsumentenmagazin auf SRF 1, 20 ab 8. In 4 Tagen fängt die Fußball-Europameisterschaft in Frankreich an. Und dank Live-Übertragungen auf den Fernsehkanälen und dank Internet auf dem Handy kann man überall und immer fast live dabei sein. Fast, sage ich jetzt, weil live ist nicht immer gleich live.
Espresso? Aha, schlauer in die Woche.
Das Fernsehübertragungssignal kommt nämlich nicht bei allen gleich schnell rein. Es kann also vorkommen, dass die Italiener in der Pizzeria schon am Jubeln sind, während der Ball bei den Engländern im Pub nebendran erst auf dem Weg ins Goal ist. Und das ist auch so daheim an den Fernsehgeräten in der Stube. Wo und wie geht es am schnellsten? Der Tommy Tettwiler weiss, wer draussen im Garten eben als Erster jubelt.
So viel gerade vorweg. Für einmal haben die Nase vorne, die mit dem ältesten System Fernsehen schauen, also die, die noch mit den altehrwürdigen Antennen das Fernsehprogramm ins Haus holen. Die jubeln garantiert zuerst, sagt der Gilbert Mathieu, der SRG-Experte für die Verbreitung von Radio- und Fernsehprogrammen.
Es ist schon so, dass der Terrestrische, also mit Sender auf der Erde, also Jütliberg, Sentis, Chasseral, wo man direkt durch die Luft zum Kunden, zu einer Antenne strahlt, das schnellste ist.
Und das sogar digital. Das System heisst DVB-T. Gut möglich also, dass der, wo man als erstes hört jubeln, also das Fernsehprogramm über eine Antenne bezieht. Und dann, hinterdrein, hören wir auch noch die anderen jubeln. Je nachdem, wie sie den Fernsehmatch schauen, mit bis zu fast einer Minute Verspätung, sagt der Ingenieur Gilbert Mathieu.
Wenn wir von terrestrischen ausgehen, haben wir bei Satellit etwa 3 Sekunden, bis es beim Kunden ist, bei den Kabelnetzen etwa 6. Bei so IPTV über Telefonleitungen sind wir irgendwo bei 6 bis 8 Sekunden. Und die Internetstreams wie Zattoo, Teleboy, Wilma und ähnliches ist dann über 30 Sekunden.
Und das, obwohl die Technik vom sogenannten Streamen in den letzten Jahren deutlich verbessert worden ist. Die Verzögerung hat technische, aber relativ einleuchtende Gründe.
Einmal gehen wir über Satellit, 39'000 Kilometer ob sie und wieder runter. Da haben wir allein schon die Strecke, die mit Lichtgeschwindigkeit eine gewisse Zeit braucht. Dann haben wir Geräte, die Signal aufbereiten, Daten reduzieren, sodass man sich übertragen kann, die selber eine Zeit brauchen. Und natürlich auch das Endgerät beim Kunden, der Empfänger, der im Digitalen auch wieder ein bisschen Zeit braucht, um das Programm wieder zusammenzusetzen.
Also je nachdem, wie man das Fernsehprogramm empfiehlt, kann man früher oder später jubeln. Oder aber hinterdrein oder voraus den Kopf hängen. Das gilt übrigens auch, wenn man die Fußballmatch im Radio mitverfolgen möchte. Auch beim Radio können die unterschiedlichen Verzögerungen zünftig stören, erklärt der SRG-Techniker Gilbert Mathieu. Und auch da ist das älteste System das schnellste.
Dort ist UKW absolut das schnellste Medium, das ist ja wirklich noch analog. Nachher kommt das Satellitensignal, das auch wieder die Distanz macht, wo wir etwa 3 Sekunden später kommen. Und das DAB hat auch Verzögerungen durch Digitalisierung und beim Empfänger das Zusammensetzen. Und dort ist noch das Verrückte, dass die verschiedenen DAB-Empfänger untereinander auch noch ein bisschen abdriften.
Nicht einmal 2 Digitalradio können also synchron übertragen. Wenn also verschiedene Leute in einer Wohnung mit verschiedenen Geräten laut Radio hören, gäbe es nur 1.
Dann kann man sich eigentlich nur abhelfen, indem man eigentlich einen Empfänger hat und irgendwelche weiteren Lautsprecher in den Räumen.
Espresso. Aha.
Übrigens, während der Euro könnte es sein, dass die Livestreams auf dem Handy ab und zu ein bisschen schwächeln, weil einfach zu viele Leute gleichzeitig an Fernsehbildern am Abladen sind. Espresso findet aber am besten ist es sowieso, wenn man sich vor allem in der Nachbarschaft auf ein System und am besten gerade auch noch ein Ort einigt und zusammen die Euro abfährt.
SRF 1 Espresso.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.